Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Reinhold hat schon verraten, wir haben heute ein Thema, eine Schriftstelle, die wir alle in der Tat sehr, sehr oft gelesen haben und auch gehört haben. Bevor wir mit der Botschaft starten, möchte ich einen Vers aus Matthäus 13, Vers 14 vorlesen. Da erzählt Jesus von den Menschen, die von Gottes Wort eigentlich nichts vernehmen wollen. Und zitiert die Weissagung von Jesaja: Mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen. Und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht erkennen. Ich bitte kurz. Unser heimlicher Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, auch heute die Botschaft zu hören und zu verstehen. Dein Wort zu hören und zu verstehen. Dass wir dich sehen und erkennen. Und nicht wie diese Menschengruppe, die dir zugehört hat, aber nichts verstanden hat. Dein Leben, deine Wunder gesehen hat, nichts erkannt hat. Amen. Es geht um die Stelle, beziehungsweise um den Abschnitt von Matthäus 13 über das Gleichnis der Seemann. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich niemanden unter uns, der dieses Gleichnis nicht x-fach gehört hat. Da könnte man auch das Gleichnis mit dem vierfachen Ackerboden bezeichnen. Dieses Gleichnis sehen wir auch nicht nur in Matthäus, auch in Markus 4. Ich werde hier die zwei Abschnitte vorlesen. In den ersten Versen erzählt Jesus dieses Gleichnis und ein paar Verse weiter erklärt er den Jüngern, was er gerade mit dem Gleichnis sagen wollte. Matthäus 13, die Verse 4 bis 8. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt, und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dornengebüsch, und die Dornbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges jedoch fiel auf guten Boden und brachte Frucht, zum Teil hundertfach, zum Teil 60-fach, zum Teil 30-fach. Einige Verse weiter erklärt Jesus seinen Jüngern, was er mit diesem Gleichnis meinte. Er sagt ihnen: Ich will euch nun das Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, dass jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf, aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengebüsch. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Einer 100-fach, ein anderer 60-fach und wieder ein anderer 30-fach. Jesus erklärt in zwei Absätzen hier in Matthäus 13, einmal berichtet er oder erzählt das Gleichnis und dann erklärt er uns. Ich habe jetzt hier die vier Ackerböden zusammengestellt, das Gleichnis und gleich auch die Erklärung darunter, dass wir schauen, was Jesus damit sagen wollte. Ich habe mir gestern auch die beiden Berichte von Matthäus und auch Markus näher beieinander gestellt. Es ist in der Tat so, oft berichten die Evangelisten von Ereignissen, was sie erlebt haben, und beschreiben sie so im Wesentlichen. Aber da bei diesem Gleichnis ist schon fast wortwörtlich. Da sieht man eigentlich, dass so wichtig ihr das Wort war, dass nicht mal irgendein Wort anders lautet. Der erste Boden, den wir hier sehen, überhaupt zu diesem Gleichnis, also mindestens für mich, wenn ich das Gleichnis gehört habe, habe ich sofort dran gedacht, das sind die vier Ackerböden. Und ja, der erste und der zweite, der dritte, die waren nichts Besonderes. Und der vierte gute Boden, der war gut und der hat Frucht gebracht. Und immer wieder, wenn ich das gehört habe, war eigentlich für mich ja mehr oder weniger die gleiche Botschaft. Und das ist so im Großen und Ganzen nicht falsch. Aber Jesus hat viel mehr gesagt. Wenn wir genau jetzt betrachten, was Jesus eigentlich in dem Gleichnis erzählt hat und was er nachher auch erklärt hat. Was erzählt er über den ersten Boden? Er sagt, die Saat fiel auf den Weg. Das ist der erste Boden. Der Weg sind Menschen, die die rettende Botschaft hören, aber nicht verstehen. Ich habe vorhin auch den Vers dazwischen aus diesem Abschnitt, wo Jesus den Jüngern über diese Menschen erzählt, dass sie das Wort hören, aber nicht verstehen. Sie sehen, aber sie erkennen nichts. Da hilft natürlich nicht viel. Das wissen wir auch aus eigenen Erfahrungen. Wir können viel erzählen und die Leute können viel hören. Wenn sie es nicht verstanden haben, bringt das gehörte Wort nichts. Deshalb sagt uns die Schrift vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung, dass wir verständig sein sollen und nicht unverständig. Weil wir nicht, wenn wir das Wort nicht verstehen, da wird nichts. Wir haben nach unserer Bergtour am Freitag ein gutes Gespräch mit einem Bekannten gehabt in Bad Feilbach und er hat gesagt, du musst wissen, Gottes Wort kannst du nicht verstehen. Das ist nichts für unseren Verstand. Er hat das gelernt, das musst du nur mit dem Herzen begreifen. Das musst du spüren und fühlen. Das ist nichts für den Verstand. Da haben wir ihn gefragt, wo das steht. Weiß er natürlich nicht, er hat das gehört. Klar. Das Gegenteil steht in der Schrift. Wir wollen Gott anbeten mit Geist und Verstand. wenn der Teufel schafft uns, schafft, dass wir Gott nur mit dem Geist anbeten, dann geraten wir in das Schwärmerische und wissen wir gar nichts mehr, was Gott eigentlich uns sagen will. Und wenn wir nur mit dem Verstand Gott anbeten wollen, dann haben wir den Geist Gottes nicht. Dann sind wir Philosophen vielleicht, dann wissen wir alles. Deshalb müssen wir darauf achten immer, dass wir im Geist und im Verstand Gott anbeten. Bei diesem ersten Boden lesen wir auch, dass der Same kein Leben entfaltet. Bei den drei anderen Böden werden wir sehen, da ist was entstanden. Bei dem ersten Boden ist gar nichts passiert. Leben ist immer ein Ausdruck für die Neugeburt. Der Mensch ist vom Neuen geboren. Also es findet keine Neugeburt statt. Bei der ersten Gruppe der Menschen. Beim zweiten Boden lesen wir, die Saat fiel auf felsigen Boden mit einer dünnen Erdschicht bedeckt. Die Saat hat keine kräftigen Wurzeln. Sie geht rasch auf und verdorrt genauso rasch. Das ist ein interessanter Boden, interessante Gruppe von Menschen. Der felsige Boden sind Menschen, die die Botschaft hören und sie sofort mit Freuden annehmen oder aufnehmen. Klingt erstmal positiv. Einer, der die Botschaft, das rettende Evangelium hört und das Evangelium mit Freude aufnimmt. Was sagt uns Jesus über diese Gruppe? Sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon ab. Das sind Menschen, die sich unter der jubelnden Masse schnell begeistern lassen und die Botschaft sofort mit Freude aufnehmen, ohne viel darüber nachzudenken, was diese Botschaft für einen Sünder bedeutet. Das erleben wir auch oft. Menschen in einer Gruppe, wo viele Gläubige dabei sind und auch wo die Botschaft positiv angenommen wird, auch vielleicht mit Liedern und Jubeln, da gibt es keinen Widerstand. Umgedreht, wenn du dabei bist, da bist du richtig in deinem Element, du bist in deiner Gruppe. Und wenn sie rausgehen in die Welt, merken sie auf einmal, das ist eine andere Welt. Da werden sie natürlich Widerstand auch erleben, wenn sie auf einmal von Gottes Wort berichten wollen. Es ist interessant zu lesen von der ersten Predigt überhaupt, die wir im Neuen Testament gehört haben oder gelesen haben, von Petrus nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Da lesen wir hier in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, als Petrus von der Botschaft von dem rettenden Evangelium berichtet hat, lesen wir hier in Vers 37, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Ich habe das in einer anderen Übersetzung auch gelesen. Von diesen Worten waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen. Da lesen wir nichts von Freude für die Menschen oder von den Menschen, die die Botschaft des rettenden Evangeliums mit Freude aufgenommen haben. Sobald diese Menschen im Alltag von ungläubigen Menschen umgeben sind und Widerstand wegen dem Wort Gottes erfahren, fallen genauso schnell vom Glauben ab, wie sie die Botschaft empfangen haben. Diese Menschen haben im Strom der Massen eine oberflächliche, ohne Tiefe Entscheidung für Jesus getroffen. Die Entscheidung haben sie getroffen. sagt Jesus. Es ist nicht so, dass sie keine Entscheidung getroffen haben, aber wir haben sie die Entscheidung getroffen. Das hat den Prozess ihres Lebens beeinflusst, und zwar gewaltig und mit einer Bedeutung für die Ewigkeit. Daher jubeln sie bei dieser Entscheidung. Wenn diese Menschen das rettende Evangelium, das bei der Allmacht und Heiligkeit Gottes und bei seinem Zorngericht über alle Sünder beginnt, genau verstanden haben, dann werden sie als Sünder in das Licht Gottes gestellt und ihre wesentliche Sünde aufgedeckt, nämlich der Götzendienst. Wir haben vorhin gesungen, das letzte Lied, du bist der Einzige, dem das Lob gebührt. Du bist der Einzige. Wenn wir das nicht sagen, dann betreiben wir Götzendienst. In den ein paar Strophen davor heißt es, heilig bist du, würdig bist du, du bist der Einzige, dem das Lob gebührt. Und wenn man das erkennt, bei der Botschaft, die die Errettung bringen soll, dass Gott allmächtig, heilig und von seinem Zorngericht auch hört und von seiner Sünde überführt wird, kann nicht lachen. Da hat er nicht zu lachen. In Römer 1, 21 lesen wir, schreibt Paulus, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Berichtet hier auch von den Menschen, die nicht Gott anbeten, nicht Gott preisen. Die haben ihrem ganzen Leben Götzendienst betrieben. Die sind anderen Göttern nachgelaufen, andere Götter angebetet. Und dann sitzen sie da und hören das rettende Wort Gottes und hören nur eins, offensichtlich, wenn sie Ja sagen zu dieser Botschaft, werden das ewige Leben haben. Wenn die Buße nicht tiefgreifend ist, werden sie auch nicht von ihrer Sünde überführt. Die werden auch nicht so reagieren, wie wir es gelesen haben. Von diesen Worten waren alle Zuhörer bis ins Innerste getroffen. Bei einer tiefen Buße ist kein Raum für Lachen und Jubeln, da die Sünder durch Gottes Wort von ihrer Sünde überführt werden. Das Lachen und fröhlich sein und jubeln kommt später. Wenn wir verstanden haben, was die Botschaft bedeutet, dass wir tiefgreifende Buße tun, ehrliche Buße tun, und wir vom Neuen geboren, und wir wissen jetzt, was das bedeutet, dann kommt die Freude auf. Dann haben wir den Frieden. Da können wir auch jubeln. Und da sollen wir auch jubeln. Wir gehen jetzt zum dritten Boden. Die Saat fiel ins Dornengebüsch oder Dornengestrüpp. Die Dornbüsche ersticken die Saat. Das Dornengebüsch sind Menschen, die das Evangelium aufnehmen, allerdings ihr Wesen nicht verändert haben. Sie lebten weiter mit ihren Sorgen und ließen sich vom Reichtum der Welt verlocken, so wie die Welt. Das ist auch eine interessante Gruppe. Sie hat das Wort gehört, das Wort verstanden, das Wort angenommen. Die sind vom Neuen geboren. Da ist ein Leben entstanden. Aber sie haben ihr Wesen nicht verändert. Römer 12, 2 lesen wir. Schreibt Paulus, und passet euch nicht diesem Wettlauf an, sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes, um prüfen zu können, was der Wille Gottes sei, der Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Gott durch seinen Geist muss uns zeigen, was gut und was schlecht ist, was richtig und was falsch ist. Und nicht wir in unserer alten Natur immer wieder bestimmen wollen, was gut und was schlecht ist, was wahr und was Irrtum ist. Menschen, die ihr Wesen nicht verändern, können keine Frucht bringen, so wie der zweite Boden. Der zweite Boden, da ist eine Pflanze entstanden. Der Same ist aufgegangen, da ist eine Pflanze entstanden, aber die hat keine Frucht gebracht. Bei der dritten Gruppe ist auch ein Leben entstanden, da ist auch eine Pflanze entstanden, aber ohne Frucht. Beim vierten Boden lesen wir, die Saat fiel auf einen guten Boden und brachte Frucht. Der gute Boden sind Menschen, die das Evangelium gehört, verstanden und aufgenommen haben. Bis dahin ist die vierte Gruppe wie 2 und 3. Sie sind von ihrer Sünde überführt worden und haben Buße getan und wurden vom Neuen geboren. Das ist der Unterschied. Sie sagen nicht nur Herr, Herr, sondern tun das, was der Herr ihnen sagt. Sie stellen sich der Welt nicht gleich. Sie verändern ihr Wesen und nehmen jeden Tag ihr Kreuz des Gehorsams auf sich und folgen Jesus nach. Sie bringen dann Frucht 30, 60 und 100-fach. Nur dann können sie Frucht bringen. Mit Hören, Verstehen und Aufnehmen allein sehen wir, werden wir keine Frucht bringen. In Galater 5, 22 lesen wir über die Frucht in allererster Linie, was Gott mit Frucht meint. Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit oder Enthaltsamkeit. Eine kurze Zusammenfassung zu diesen 4 Ackerböden. Wir sehen, die erste Gruppe hört das Wort, versteht es aber nicht. Deshalb geht die Saat nicht auf und entsteht kein Leben, keine Neugeburt. Die zweite Gruppe bis zur vierten Gruppe hören das Evangelium und nehmen es an. Das ist schon eine gewaltige Gemeinsamkeit zwischen der Gruppe 2, 3 und 4. Somit entsteht Leben, sind alle vom Neugeboren. Und diese Menschen empfangen ihr Heil von Jesus. Bis dahin ist alles wunderbar. Die Gruppe 2 und 3 aber bringen keine Frucht. Also vom Neuen geboren bringt überhaupt nichts. Paulus sagt, es wäre besser gewesen, wenn ihr nicht vom Neuen geboren wäret. Weil wenn ihr noch nicht vom Neuen geboren seid, habt ihr noch die Chance, vom Neuen geboren zu werden. Aber weil ihr schon mal vom Neuen geboren wurdet und das Ganze verworfen habt, habt ihr bis zur Ewigkeit keine Chance mehr. Das ist ja viel schlimmer, die Gruppe 2 und 3. Viel, viel schlimmer als die Gruppe 1. Die Gruppe 1 hat noch eine Chance, die 2 und 3 gar nicht mehr. Gar keine Chance mehr. Bringen keine Frucht und deshalb verlieren sie ihr Heil wieder und werden an den Ort der ewigen Strafe gehen. Es geht nicht darum, dass ihnen jetzt schlecht geht. Sie gehen an den Ort der ewigen Strafe. Es geht um die Ewigkeit. In Matthäus 25, 16 lesen wir, sie werden an den Ort der ewigen Strafe gehen. Es gibt viele, die sagen, ja, Himmel gibt's schon, aber die Hölle? Das sagt Jesus. Die Gerechten aber werden ins ewige Leben gehen. Wir sehen auch, dass die zweite Gruppe brachte keine Frucht. Warum? Es geht immer um die Frucht. Wir werden auch sehen, ohne Frucht ist alles umsonst. Ja, wir sind durch den Glauben gerettet, nicht durch Werke. Ja, das stimmt. Werke ohne Glauben sind tot. Aber der zweite Teil der Wahrheit ist, dass ein Glaube ohne Frucht, ohne Werke genauso tot ist. Du hast den Glauben, ja, ist tot. Wie? Ja, der Teufel hat auch Glauben. Hat er auch das ewige Leben geerbt? Nein, das beste Beispiel. Matthäus 25, 16, sie werden an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Die zweite Gruppe brachte keine Frucht, weil sie vom Glauben genauso schnell abgefallen ist, wie sie das Evangelium mit Freude, allerdings ohne tiefe Buße, aufgenommen haben. Wie schnell das gekommen ist, geht es wieder schnell weg. Ja, sie haben eine Entscheidung getroffen, aber sie haben nicht so genau überlegt. Davor warnt auch Jesus. In einem anderen Gleichnis, wenn man ein Haus bauen will, soll man überlegen, was kostet das Haus? Es kostet nicht nur das Fundament, er muss das Geld haben für das ganze Haus. Sonst fängt er an mit dem Fundament, vielleicht macht er auch die Hälfte vor dem Haus fertig und dann merkt er, das Geld reicht nicht mehr und da bleibt eine Ruine. Deshalb soll der Mensch vorher genau überlegen, wofür er sich entscheidet. Die dritte Gruppe brachte auch keine Frucht. Aus einem anderen Grund. Sie haben sich offensichtlich mehr Gedanken gemacht und haben ein anderes Problem, weil sie ihr Wesen nicht verändert haben. Sie hat ihr Wesen nicht verändert und auch der Welt gleich geblieben. Matthäus 7, Vers 19 lesen wir: Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen, sagt Jesus. Jeder Baum, ein Baum lebt. Wenn ein Baum umgehauen wird, ist tot. Jeder Baum, der lebt, der keine Frucht bringt, wird umgehauen. Noch deutlicher wird Jesus. Johannes 15, 2. Jede Rebe an mir, hier spricht Jesus, er ist der Weinstock und sein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab, mein Vater. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück, so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ist ein Vers, aber da steckt so viel Wahrheit drin, in jedem Wort. Es ist wichtig, dass wir zumindest zu unserem Thema hier feststellen, jede Rebe an mir, das heißt, die Reben sind schon am Weinstock. Die sind nicht ungläubige Menschen, die sind schon am Weinstock. Nur Jesus beobachtet die Reben und Gott der Vater auch. Schaut sie das an. Wir sind für den Vater erkauft durch das Blut Jesus Christus. Und wir sind hineingepflanzt in den Weinstock oder in den Ölbaum, eingepropft. Jetzt können wir machen, was wir wollen. Wir sind jetzt drin. Stimmt überhaupt nicht. Das ist eine Lüge. Lüge des Satans. Stimmt überhaupt nicht. Wenn wir keine Frucht bringen, wird uns der Vater, der Weinbauer, abschneiden. Und wenn wir aber drin bleiben und Frucht bringen, und die Frucht ist nicht ganz hundertprozentig, wird er uns reinigen, damit wir noch mehr Frucht bringen. Also das gehört auch dazu. Die vierte Gruppe brachte Frucht, einer hundertfach, ein anderer 60-fach und wieder ein anderer 30-fach. Und alle haben das ewige Leben. Alle drei Gruppen, 2 bis 4, werden neu geboren oder wurden neu geboren. Zwei dieser drei Gruppen haben ihr Heil allerdings wieder verloren. Sie erwartet der Ort der ewigen Strafe. Wir machen uns auch viel zu leicht. Das freut natürlich den Teufel. Wenn wir einmal neugeboren sind, dann können wir machen, was wir wollen. Einmal geheilt, einmal Heil empfangen, einmal gerettet, immer gerettet. Eine Lüge. Stimmt nicht. Ja, das ist aber eine Ausnahme, dass jemand sein Heil verliert vielleicht. Wenn wir das Gleichnis sehen, kann ich mindestens nichts anderes vernehmen, dass keine Ausnahme ist. Wenn zwei von drei Gruppen ihr Heil verlieren, die werden abgeschnitten, die werden abgehauen, verworfen, sie verdorren, sie sterben. Matthäus 26, 41 ermahnt uns Jesus. Schon deshalb, weil Gott weiß, dass ein Neugeborener immer noch in der Anfechtung steht. Der Teufel wird nicht schlafen, solange wir hier sind, in diese Hülle, wo das Fleisch, unser Fleisch noch da ist, sind wir immer in der Anfechtung. Deshalb sagt Jesus, wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. So, liebe Geschwister, es geht um nichts weniger als um die Ewigkeit. Bei allen vier Gruppen. Es geht nicht nur um ein herrliches Leben oder grausames Leben oder weniger schönes Leben hier. Es geht schon um dieses Leben hier, aber viel wichtiger um das ewige Leben. Lasst uns wachsam bleiben und darauf achten, Frucht zu bringen. Und wenn wir an Frucht denken, sagen wir immer wieder bewusst, uns selbst und jeder dem anderen und erinnern uns an den dreifältigen Auftrag als Headline. Die persönliche Heiligung hat Clara heute im Lobpreis schon mal erwähnt. Das ist ein Dauerprozess. Verändert euer Wesen. Bringt die Seele unter die Herrschaft des Heiligen Geistes. Überlasst es nicht dem Fleisch. Und dann auch der Dienst am Leib Christi, hat auch Reinhold gesagt, mit dem Basislager. Das ist der Leib Christi. Da holen wir nicht nur Nahrung, wir müssen auch unseren Beitrag leisten. Wenn ich hier ein Finger bin, dann kann ich sagen, ja, ich brauche ein bisschen Blutversorgung, ich schaue gut aus und so weiter. Was bei der anderen Hand passiert, interessiert mich nicht. Geht natürlich nicht. Oder was der Fuß braucht, interessiert mich auch nicht. Also ich kriege schon meine Versorgung, aber ich habe auch die anderen zu versorgen. Jeder hat eine Gabe und diese Gabe bewirkt, mindestens die eine Gabe bewirkt eine Aufgabe. Also die persönliche Heiligung, Dienst am Leib Christi und unser Dienst in der Welt. Das Thema haben wir auch letzte Woche gehabt. Was ist unser Auftrag in der Welt? In erster Linie, mit Abstand, die Menschen aus dieser verdorbenen Welt herausrufen und sagen, lasst euch mit Gott versöhnen. Damit wir mit Paulus sagen können. Und damit schließe ich auch die Botschaft heute ab, was herrlich ist, was Paulus gesagt hat. 2. Timotheus 4, 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Wenn wir das sagen können, wenn wir hier auf Wiedersehen sagen in diesem Leben, ist einfach herrlich. Und somit sage ich Halleluja und Amen. Danke Gott.
Freude, Freude. Sie nahmen das Wort mit Freuden auf. Diese Freude, die eine Freude dieser Welt ist, die seelisch ist, emotional ist, müssen wir vollkommen unterscheiden von der Freude, die göttlich ist. Es ist eine geistliche Frucht. Liebe, Freude, Frieden. Diese Freude, die von Gott gewirkt ist, unterscheidet sich vollkommen von der emotionalen, seelischen Freude dieser Welt. Sie ist eine geistliche Frucht, sie ist eine geistliche Freude. Und das ist wirklich so ernst, ich möchte es nochmal unterstreichen, das, was Jesus hier uns vermittelt hat, das ist so entscheidend wichtig. Es heißt hier im Hebräer Kapitel 10, denn wenn wir mutwillig sündigen, wir, das Volk Gottes, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer mehr für unsere Sünden übrig. Verstehen wir die Ernsthaftigkeit dieses Wortes, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Damit es nicht passiert, damit Gott uns nicht auf ewig richten muss, unternimmt er alles, was ihm möglich ist, dass wir das nicht erleiden. Und wie weit es geht, das wird uns erstaunen. Selbstgericht, was sagt die Schrift über das Abendmahl? 1. Korinther 11, 27. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt? Wie unwürdig? Wir sind doch von Neuem geboren, wir sind doch Kinder Gottes. Er schreibt hier an die Gemeinde Jesu Christi zu Korinth. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Verstehen wir die Ernsthaftigkeit? Der Teufel hat uns belogen, dass wir unser Heil nie verlieren können, dass wir auf ewig gerettet sind, wenn wir nur an Jesus glauben. Die Teufel glauben es auch und zittern. Es ist eine Lüge des Teufels. Würdig am Abendmahl teilzunehmen, ist jedes wahre Kind Gottes. Unterstreiche wahre. Es gibt viele Namenschristen. Ist jedes wahre Kind Gottes, das wirklich tiefe Buße getan hat, das versteht, es geht nicht um Verhaltensänderung. Ein kultiviertes Schwein bleibt ein Schwein. Es geht um Neugeburt. Ein Schaf muss hervorkommen. Darum geht's. Gott geht es um Neugeburt. Und das geht nur, wenn wir das Wort Gottes wirklich aufnehmen, es Frucht bringen kann, uns umgestalten kann in das Ebenbild unseres Herrn Jesus Christus. Jedes wahre Kind Gottes ist würdig, am Abendmahl teilzunehmen. Jeder wahre Gläubige, unterstreiche wahre, das Blut Jesu Christi macht uns würdig. Das Blut macht uns würdig. Wenn Jesus, der für uns gestorben ist, dann wirklich unser Herr ist. Nicht, dass wir der Herr sind. Und Jesus soll unser Wollen und Streben segnen. Das wird er nicht tun. Warum schreibt Paulus diese ernsten Worte an die Korinther? Sie hatten das Mahl des Herrn zu einem Gelage gemacht. Wenn wir das lesen, die Zeit haben wir jetzt nicht, aber wenn du das liest, dann merkst du, die waren besoffen. Die haben gefressen und gesoffen. Und die armen Hunde haben nichts gehabt. Und der Paulus musste scharf korrigieren und sagt, soll das Mahl des Herrn sein? Einer hat sogar mit seiner Schwiegermutter Verkehr gehabt, dort in Korinth. Das war eine Gemeinde. Aber das Schöne ist, er schreibt immer noch an die Heiligen in Korinth. Es gibt uns wieder Hoffnung. Es gibt uns wieder Hoffnung. Also wenn wir Buße tun, gibt es schon noch Hoffnung. Wenn wir natürlich keine Frucht bringen auf Dauer, da gibt es keine Hoffnung mehr. Wenn wir in Leichtfertigkeit davon essen und trinken, und das muss uns bewusst sein, wenn wir jetzt gleich mit dem Bernhard zusammen das Abendmahl feiern, müssen wir wissen, was wir hier tun und was die Konsequenz ist, wenn wir es falsch tun. Tun wir nicht nur dem Brot und dem Kelch Unehre an, sondern dem Leib und dem Blut Christi, wovon jene Ausdruck geben. Das sind ja nur Symbole für den Leib, den Jesus für uns gegeben hat, für sein Blut, das er für uns vergossen hat. Wie ernst ist es, auf diese Weise den Leib nicht zu unterscheiden? Wir würden uns selbst zum Gericht essen und trinken. Und wenn wir sagen, Gott ist gut, natürlich ist Gott gut. Gott ist so gut, dass er uns kräftig auf die Finger klopft, wenn was falsch läuft. Aus einem Grunde, weil er nicht möchte, dass das passiert, was wir gerade im Hebräer 10 gelesen haben. Dass wir in die ewige Verdammnis gehen. Er möchte, dass wir uns richten. Und wenn wir uns nicht richten, richtet uns Gott hier irdisch, damit wir das ewige Leben nicht verlieren. Wie weit geht das? Ja, Gott richtet niemand. Wir sind doch im Zeitalter der Gnade. Richtig. Für diese Welt. Aber für seine Kinder richtet uns Gott. Wenn wir uns nicht richten, richtet uns Gott. Wenn du glaubst, Gott richtet heute nicht, weil wir im Zeitalter der Gnade sind, bist du einer Lüge aufgesessen. Gott richtet diese Welt heute nicht. Aber die drinnen sind, die richtet Gott. Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Wir richten nur die, die drinnen sind. Was die draußen tun, dann müsstet ihr die Welt räumen, sagt Paulus. Wir haben die zu richten, die drinnen sind, die sagen, wir sind drinnen. Die sind zu richten, damit Gott uns nicht richten muss. Das ist Gnade, das ist Liebe. Wenn du deinen Bruder korrigierst, ist es Liebe, damit er nicht von Gott gerichtet werden muss. Und der liebe Gott, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wenn wir seinem Wort zuwiderhandeln. Wenn wir das Blut Jesu Christi mit Füßen treten, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Lass uns das nicht vergessen, Geschwister. Das sind Lehren unterwegs, die uns in die Verdammnis bringen können, wenn wir auf dies hören, nach was die Ohren jucken. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Wenn Gott dann Gericht bringt über dich, dann hast du das selber ausgelöst und niemand sonst. Und darum ist es so wichtig und so ernst. Wir als Älteste haben die Verantwortung, als Aufseher zu wachen, dass alles richtig ist, dass wir das Wort richtig schneiden und verstehen. Gott möchte, dass wir unsere Wege, unsere Beweggründe, unsere Herzenszustände in seinem Licht überprüfen und bewerten. Und er möchte, dass wir das beständig tun, nicht nur am Sonntagvormittag, am Montag früh in der Arbeit, am Dienstagabends im Fitnessstudio, am Mittwoch früh mit der Nachbarin, mit unserer Frau, mit unserem Mann, beständig. Nicht nur unsere Taten und Werke, auch die Motive. Das Motiv bedeutet, ist der bestimmende Beweg und Hintergrund, warum wir etwas tun. Warum? Warum? Diese Frage wird durch die Liebe beantwortet. Liebe. Ist es aus Liebe motiviert oder nicht? Ist die Liebe unser Motiv? Die Gnade Gottes, die uns in Christus Jesus alle Sünden vergeben hat, gestattet und ermutigt uns, vollkommen offen vor ihm zu sein. Wir müssen uns vor Gott nicht fürchten, aber wir müssen uns selber richten. Und ihm alles zu sagen und zu bekennen, was wir an Nichtgutem bei uns feststellen. Dass wir uns nicht falsch verstehen. Gott ist ein gnädiger, barmherziger, gütiger Gott. Und er sorgt für seine Kinder, wie ein Vater für seine Kinder sorgt. Er liebt uns. Aber wenn wir aus der Spur gehen, muss er uns zurückbringen, damit wir nicht auf ewig verloren gehen. Er möchte nicht, dass wir auf ewig verloren gehen. Dieses beständige Selbstgericht ist die Grundlage wahrer Freude. Lass uns verstehen, die persönliche Heiligung, Adnan, vielen Dank, führt uns zur wahren Freude, zur geistlichen Freude, die auf ewig bleibt, da das eine geistliche Frucht ist. Lass uns das verstehen, Geschwister. Wenn wir andererseits im Selbstgericht nachlässig sind, ist das die sicherste Voraussetzung für ein glückloses Leben. Ich möchte auch gleich zeigen, warum. Wenn du dich hier nicht richtest, führst du dich selber in ein glückloses Leben. Und Gott klopft dir dermaßen auf die Finger und das nimmt zu. Das ist ein dynamischer, ein eskalierender Prozess. Wir werden gleich sehen, wie. Dieses Eskalationssystem und dieses Frühwarnsystem von Gott für seine Kinder eingerichtet ist. Für ein glückloses Leben als Christ und für manches Abgleiten in Sünde, ja, für das nachfolgende Eingreifen Gottes in Zucht. Gott züchtigt uns, Gott richtet uns, wenn wir uns selber nicht richten. Ich bin überzeugt, der niedrige geistliche Zustand des Volkes Gottes heute hat seine tiefsten Ursachen darin, dass wir uns nicht wirklich und beständig selbst prüfen und wenn notwendig auch verurteilen. Auch sagen, das war nicht richtig. Gott, verzeih mir, dass wir das bei uns richten. Gott, verzeih mir in Jesu Namen. Hilf mir, Vater, dass diese Sünde nicht nochmal passiert. Ich brauche die Hilfe und die Kraft deines Geistes. Heilung und Zurechtbringung werden uns nur auf dem Weg des Selbstgerichts geschenkt. Manche Züchtigungen Gottes hätten wir uns ersparen können, wenn wir uns in sein Licht begeben und ihm unser Versagen, unsere Sünde bekannt hätten. Gott möchte ja, dass wir ein Vater, es möchte, dass sein Kind um Verzeihung bittet, wenn es was falsch getan hat. Gott möchte das. Und Gott möchte uns nur zu gern vergeben. Aber wenn wir mutwillig sündigen, so haben wir kein Opfer mehr. Wenn wir sagen, rutsch mir den Buckel runter, Gott. Ich mache jetzt das, ich gehe jetzt da und mach dies und jenes. Deshalb sind viele unter euch, schau mal her, schwach und krank. Haben wir vielleicht auch noch nie so verstanden. Und ein Gutteil sind entschlafen, verstehen wir? Warum? Warum sagt Paulus in der Kraft des Heiligen Geistes, ich habe ihn dem Satan übergeben zum Verderben des Fleisches, damit er das ewige Heil nicht verliert? Gott ruft uns ab aus diesem fleischlichen, irdischen Leben, wenn er die Gefahr sieht, dass wir unser Heil verlieren. So weit geht Gott, aus Liebe. Wenn wir uns aber selber beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Verstehen wir? Das ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Das hören wir so nicht oder oft nicht. Aber wir müssen es so hören. Wir müssen es so hören. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, wenn wir vom Herrn gerichtet werden, schwach, krank, entschlafen, wenn wir vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Verstehen wir das? So werden wir von Gott gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden, auf ewig in die Verdammnis gehen müssen. So liebt uns Gott. Und ich bin ganz sicher, unser himmlischer Vater leidet mit uns, wenn wir schwach und krank sind. Er leidet mit uns. Er sagt, warum richtet er sich nicht selber? Er hat doch das Wort. Er hat die Gemeinde. Er hat den Schutz der Gemeinde. Er hat den Geist Gottes in der Gemeinde. Warum richtet er sich nicht? Wir lernen hier die ernste Wahrheit, dass Gott uns nicht richten muss, wenn wir das selbst besorgen. Und das ist unsere dringende Bitte an uns alle, liebe Geschwister. Lasst uns jetzt, wenn uns der Bernhard im Abendmahl führt, uns wirklich selbst richten, vor Gott das in Ordnung bringen, bevor wir das Mahl des Herrn einnehmen, bevor wir das Blut Jesu mit Füßen treten und Gott uns verurteilen muss. Wenn wir es aber versäumen, uns selbst zu beurteilen, dann muss er uns richten und in seiner Weisheit und Liebe Erziehungswege mit uns gehen, die uns schmerzen. Es ist nicht immer Unglaube oder zu wenig Glaube. Es ist oft, dass wir uns selber nicht richten, dass wir in der Sünde weitermarschieren. Und wir wissen es und der Heilige Geist sagt es unserem Gewissen. Wir gehen weiter, rutschen mit dem Buckel runter. Ich möchte es jetzt ausleben. Es handelt sich hier um ein irdisches Gericht von Seiten des Herrn, um Züchtigung, nicht etwa um das ewige Gericht. Das ist ganz wichtig. 1. Korinther 11 redet nicht vom ewigen Gericht. Er redet von dem irdischen Gericht von dem Leib Christi, von den Kindern Gottes. Nicht von der Welt. Das ist ein anderes Gericht. Diesem ist der Christ, diesem Weltgericht, ist der Christ für immer entflohen. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. Jetzt können wir das überbetonen und sagen, haha, der Glaube reicht doch. Nein. Die Summe des Wortes ist Wahrheit. Wenn die Rebe keine Frucht bringt, wird sie abgeschnitten. Wenn der Baum keine guten Früchte bringt, wird er abgehauen und ins Feuer geschmissen. Also es geht um Frucht. Nicht täuschen lassen durch solche Stellen. Die Summe des Wortes ist Wahrheit. Wir haben gelernt, dass wir auf zweierlei Art unwürdig am Brotbrechen teilnehmen können, indem wir davon essen, ohne zwischen dem Mahl des Herrn und einem gewöhnlichen Mahl zu unterscheiden. Wenn wir das nicht unterscheiden. Paulus sagt, habt ihr nicht zu Hause Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Wenn ihr hier zusammenkommt, wartet aufeinander. Das ist mit Würde das Mahl des Herrn. Und indem wir davon essen, ist die zweite Möglichkeit, ohne uns vorher geprüft zu haben. Wenn wir uns nicht prüfen und richten und trotzdem teilnehmen, dann richtet uns Gott. Wenn wir uns nicht richten und sagen, nö, dann nehme ich halt nicht teil, das ist noch schlimmer. Das ist noch schlimmer. Dann gibt es welche, die sind ganz raffiniert und sagen, nee, geh vorbei mit Brot und Wein. Geh vorbei, weil ich möchte mich nicht richten. Das ist noch schlimmer. Richte dich, damit Gott dich nicht richten muss. Nimm das Abendmahl ein. Wir haben weiter gelernt, dass Gott es nicht hingehen lässt, wenn wir ungerichtet essen und trinken. Er kann es nicht. Er ist der gerechte Gott. Er ist der liebe Gott, ja, der barmherzige Gott, aber er ist auch der gerechte Gott. Er muss Sünde strafen, sonst wäre er nicht gerecht. In diesem Fall essen und trinken wir uns selbst Gericht. Das heißt, unser Essen und Trinken beim Mahl des Herrn führt nur dazu, dass Gott uns in Züchtigung bringt, damit wir unseren Zustand erkennen und nicht mit der Welt verurteilt werden. Verstehen wir, Kinder? Der Apostel fügt den warnenden Hinweis hinzu, deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein gut Teil sind entschlafen. Verstehen wir, dass Gott seine Kinder richtet, damit sie nicht in die Verdammnis gehen, damit er sie nicht verdammen muss. Die Liebe Gottes erkennen wir, die ist da drin. Und wenn du jemanden liebst, gibst du ihm Korrektur. Wenn du ihn nicht liebst, dann lässt du ihn gewähren und ins Elend laufen. Je mehr du jemanden liebst, umso mehr hast du die Bereitschaft und nimmst du dir die Zeit, ihn zu korrigieren. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.